erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensig. Manchmal, da gibt es ja Bücher, die man nicht einfach liest, sondern mit denen man ein Stück selbst weit reist. Genauso ging es mir mit den beiden Italien-Romanen meines langjährigen Kollegen und Freundes Uwe Christ. Nach Jahrzehnten als Reisejournalist erzählt er sein Sehnsuchtsland jetzt nicht mehr in Reportagen, sondern in literarischen Geschichten. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto spannender wurde für mich die Frage, kann ein guter Roman manchmal der bessere Reiseführer sein? Statt Uwe jetzt einfach zum Interview einzuladen, wollte ich diesmal einen anderen Weg gehen, einen, den ich ja noch aus meinen ersten Jahren beim WDR kenne, gründlich recherchieren, Quellen auswerten, Gedanken sortieren und dann mit einem Skript daraus einen klassischen Hörbeitrag entwickeln. Das Ergebnis, das hören Sie jetzt. Ein Deep Dive über zwei Romane, über Italien, über das Reisen und über die Frage, warum gute Geschichten manchmal eben doch mehr über ein Land erzählen als jeder Reiseführer.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Stell dir mal vor, du stehst an so einer ohrenbetäubend lauten Straßenkreuzung irgendwo in Süditalien.
Oh ja, da hat man direkt so ein Bild im Kopf.
Genau, also überall hoppt es, so eine richtige Blechlawine wälzt sich da an dir vorbei. Und mittendrin steht da eine 100-jährige Frau mit einem unübersehbaren grauen Damenbart.
Okay, das ist schon mal kein alltägliches Bild.
Nein, überhaupt nicht. Und sie tritt einfach auf die Straße, ohne nach links oder rechts zu schauen. Und das Verrückte ist, der gesamte, absolut chaotische Verkehr friert augenblicklich ein. Ganz ehrfürchtig.
Wahnsinn.
Oder du gehst ans Mittelmeer, freust dich total auf schwimmende Menschen und siehst stattdessen Dutzende Italiener, die einfach nur bis zu den Knien im Wasser stehen. Die rudern wild mit den Händen, debattieren stundenlang, aber machen keinen einzigen Schwimmzug.
Ja, das sind genau diese Szenen, die man in keinem klassischen Reiseführer findet. Da stehen ja eher so Sachen wie die Öffnungszeiten der Offizien oder was eine Pizza in Neapel kostet.
Absolut, aber diese absurden, wunderschönen Bilder des echten Lebens, die findest du halt oft erst, wenn du die reinen Fakten mal verlässt und dich der Literatur zuwendest.
Und damit willkommen zu unserer heutigen intensiven Entdeckungsreise.
Hallo, auch von mir.
Wir knöpfen uns heute nämlich zwei Werke von Uwe Christ vor. Elisabetta oder das Sterben der Grille und Margherita und die Liebe zum Damenbart.
Genau. Und unser Ziel für dieses Gespräch ist es heute, mal eine ganz bestimmte Frage zu beantworten. Nämlich, wie genau funktioniert eigentlich Literatur als so eine Art atmosphärischer Reiseführer?
Das ist so eine spannende Frage. Ja, total. Wir wollen ergründen, warum uns eine fiktionale Erzählung paradoxerweise oft eine viel schärfere, ungeschöntere Wahrheit über die Kultur eines Landes liefert. Viel mehr als jede noch so gut recherchierte Faktensammlung.
Ja, total.
Gerade für jemanden, der Italien jetzt wirklich mal abseits dieser typischen Touristenpfade begreifen möchte, bieten diese Romane einen völlig neuen Zugang.
Okay, dann lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir uns jetzt in diese faszinierenden Gassen Süditaliens stürzen, müssen wir uns ja mal ansehen, wer uns da überhaupt hinführt.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Uwe Christ ist nämlich nicht irgendwie so ein verträumter Debütantautor, der, weiß nicht, nach einem dreiwöchigen Toskana-Urlaub beschlossen hat, ach, ich schreibe jetzt mal einen Roman.
Nein, ganz im Gegenteil.
Wir sprechen hier von einem Mann, der jahrzehntelang im absolut knallharten, schnellen Journalismus zu Hause war. Also Welt am Sonntag, Manager-Magazin, Chef vom Dienst beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ein Leben, das er selbst als Ritt an der Zündschnur des Abenteuers bezeichnet.
Über 140 Dokumentationen und Reisefilme hat er produziert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, heftig. Und ich versetze mich da richtig gerne in ihn hinein, weißt du. Wenn man jahrzehntelang in diesem News-Zyklus gefangen ist, wo eine Nachricht morgen schon wieder völlig veraltet ist, wo alles extrem flüchtig ist, Da baut sich doch eine enorme Sehnsucht auf.
Eine Sehnsucht, mal etwas Bleibendes zu schaffen.
Genau. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei einem Restaurantkritiker. Der hat jahrelang Tausende von fremden Menüs bewertet und seziert, bis er irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, ich weiß jetzt so tief im Inneren, wie die Seele dieser Zutaten funktioniert, ich muss mich jetzt einfach selbst an den Herd stellen.
Das ist ein toller Vergleich. Und das Faszinierende daran ist ja dieser bewusste Bruch mit den Werkzeugen seiner bisherigen Karriere, um dann paradoxerweise ehrlicher zu werden.
Wie meinst du das genau?
Naja, Chris drückt das sehr scharf aus, wenn er über seinen alten Beruf spricht. Er sagt, Reisejournalismus dient oft nur der Suggestion der billigen Sehnsuchtserfüllung.
Oh, das ist ein hartes Urteil.
Ja, aber es stimmt ja oft. Der Journalismus bedient da exakt die Erwartungen, die wir als Konsumenten an den perfekten Urlaub haben. Der bläuliche Pool, der leere Strand, der lächelnde Kellner.
Ja, die heile Welt eben.
Genau. Die Fiktion hingegen, die zwingt den Autor nicht, ein Produkt zu verkaufen. Aber, und das ist jetzt das Interessante, Christ schreibt seine Romane eben nicht mit dieser unstrukturierten Leichtigkeit von irgendeinem Bohemien, sondern mit der eisernen Methodik eines Journalisten.
Oh ja, das hat mich bei der Vorbereitung auch völlig fasziniert. Er setzt sich nicht einfach mit so einem Glas Rotwein auf die Piazza und wartet, dass die Muse ihn küsst.
Schön wär's.
Ja, das denkt man ja immer. Aber nein, er behandelt die Fiktion wie einen knallfarten Arbeitstag. Also 6 Stunden am Schreibtisch und das strikt gedrittelt.
Erzähl mal.
Ein Drittel ist reine tiefgehende Recherche. Das zweite Drittel ist der eigentliche Schöpfungsakt, also das Schreiben selbst. Und das letzte Drittel ist dann rigoroses Redigieren und Gegenlesen. Der Wein, der kommt erst ganz am Ende, wenn der Schreibtisch verlassen wird.
Sehr diszipliniert.
Total. Was ich mich dabei allerdings gefragt habe, warum braucht eine ausgedachte Geschichte eine derart brutale Faktenrecherche? Ich meine, wenn ich mir eine Figur ausdenke, kann ich doch eigentlich behaupten, was ich will, oder?
Eben nicht. Weil in der Fiktion ist die emotionale Wahrheit das Fundament, nicht die dokumentarische.
Okay.
Im Journalismus stützt eine nackte Zahl oder ein Zitat den Text. Wenn im Roman aber eine Metapher nicht exakt sitzt, wenn die Beschreibung, wie sich der Staub in den kalabrischen Bergen auf die Haut legt, wenn das nicht authentisch ist, dann bricht die gesamte Illusion für den Leser zusammen.
Ah, verstehe. Das muss sich absolut real anfühlen.
Genau. Christ löst in seinen Romanen reale Personen aus ihrem echten Kontext und gibt ihnen literarische Decknamen. Durch diese Anonymisierung befreit er sich von juristischen Schranken, von Persönlichkeitsrechten und, das ist ganz wichtig, von den Eitelkeiten der realen Menschen.
Er muss also niemandem nach dem Mund reden oder jemanden in ein gutes Licht rücken.
Exakt. Er kann das Wesentliche, die Abgründe und die Eigenarten einer Region viel ungeschönter destillieren, als es ihm in einer normalen Reportage jemals erlaubt wäre.
Und genau diese ungeschönte Destillation, die trifft uns im ersten Buch wirklich wie ein Schlag in die Magengrube. Elisabetta oder das Sterben der Grille. Wir werfen diese rosarote Touristenbrille hier nicht nur ab, wir zertreten sie regelrecht.
Ja, das ist keine leichte Kost.
Überhaupt nicht. Wir sind im tiefen, bitterarmen Süden Italiens, in Kalabrien. Und diese Protagonistin Elisabetta, die wächst in einem System aus, das man eigentlich im tiefsten Mittelalter verorten würde, das aber erschreckenderweise im 21. Jahrhundert existiert.
Ein rein archaisches, von Männern dominiertes Patriarchat?
Ganz genau. Es wird absoluter Gehorsam verlangt.
Und was Christ dir literarisch wirklich meisterhaft umsetzt, ist die Funktion der Landschaft. Die karge, schroffe Bergwelt Kalabriens ist in diesem Roman keine malerische Kulisse für so ein hübsches Urlaubsfoto.
Nee, gar nicht.
Die Landschaft agiert hier fast wie ein feindseliger, antagonistischer Charakter. Sie spiegelt die Härte und die Ausweglosigkeit der Gesellschaftsstrukturen wider.
Das spürt man beim Lesen total.
Und er klammert dabei eben auch die institutionelle Gewalt nicht aus. Die reale Präsenz der 'Ndrangheta, also der kalabrischen Mafia, die durchzieht die ganze Erzählung.
Ja, da liest man von ihren brutalen, unausweichlichen Gesetzen und von der Umerta, diesem alles erstickenden Gesetz des Schweigens, das jeden Versuch der Emanzipation wirklich im Keim erstickt.
Richtig.
Aber da muss ich jetzt wirklich mal kurz reingrätschen und die Perspektive des Lesers einnehmen.
Gerne, mach mal.
Also, wenn wir hier die Prämisse aufstellen, dass dieses Buch ein großartiger Reiseführer sein soll, verfehlt es dann nicht komplett seinen Zweck?
Wieso denkst du das?
Naja, ein Reiseführer soll in mir doch die Sehnsucht wecken, einen Flug zu buchen. Wenn ich aber Seite um Seite von mafiösen Strukturen lese, von unterdrückten Frauen und gnadenloser Armut, dann buche ich doch eher ein Ticket nach Skandinavien. Warum sollte ich das lesen, bevor ich nach Kalabrien fahre?
Weil du eine Entscheidung treffen musst, welche Art von Reisender du eigentlich sein möchtest.
Okay, das musst du erklären.
Willst du ein reiner Konsument von Kulissen sein? Oder willst du den Ort wirklich begreifen? Es stimmt schon, dieses Buch weckt keine klassische Urlaubssehnsucht. Aber es liefert etwas viel, viel Wertvolleres. Nämlich Kontext.
Verstehe.
Wenn Armut und Unterdrückung in typischen Reisereportagen auftauchen, dann werden die oft als eine Art rustikale Folklore verbrämt. So nach dem Motto, ach, das einfache, aber glückliche Leben der Bauern.
Ja, genau, so diese romantisierte Armut.
Exakt. Und Chris zerstört diese Illusion völlig. Wenn du Elisabetta gelesen hast und danach durch die kalabrischen Dörfer gehst, siehst du die schweigenden alten Männer auf der Piazza mit völlig anderen Augen. Oder die Architektur der fensterlosen Hinterhöfe.
Das heißt, man geht da nicht als ignoranter Tourist durch?
Genau. Du reist nicht mit Mitleid dorthin, sondern mit einem tiefen, informierten Respekt vor der enormen Resilienz dieser Menschen. Es macht dich von einem blinden Touristen zu einem sehenden Beobachter.
Das ist ein wirklich starkes Argument. Es schützt einen einfach davor, die Realität anderer Menschen nur als so eine exotische Kulisse für das eigene Instagram-Profil zu missbrauchen.
Ganz genau.
Was mich bei Elisabetta auch extrem beschäftigt hat, ist der Autor selbst. Also Uwe Christ ist ein Mann und er schreibt über das innere Erleben einer unterdrückten süditalienischen Frau.
Ja, das ist immer ein literarisches Minenfeld.
Absolut. Da kann man ja sofort in so ganz plumpe Klischees stolpern. Aber er umschifft das, finde ich, weil er falsche mitleidige Toleranz einfach komplett ablegt. Er wendet keine billige Küchenpsychologie an.
Das stimmt.
Er nutzt stattdessen seine journalistische Beobachtungsgabe, die er über Jahrzehnte trainiert hat, und paart sie mit einer echt schonungslosen Empathie. Die Geschichte ist zwar fiktiv, aber das Schicksal ist tragischerweise prototypisch für diese Region.
Und diese präzise Beobachtungsgabe, die behält er auch bei, wenn er den Tonfall mal komplett wechselt. Und das bringt uns ja eigentlich direkt zu seinem zweiten Werk. Das liegt geografisch gar nicht so weit entfernt, aber emotional spielt das in einem völlig anderen Universum.
Oh ja. Wir ziehen weiter an den Golf von Neapel nach Sorrent. Der Roman heißt Margherita und die Liebe zum Damenbad. Und wo Kalabrien uns mit so einer bedrückenden Schwere fast zu Boden drückt, federt Sorrent uns mit so einer, ja, absurden, lebensbejahenden Komik wieder auf.
Das ist ein herrlicher Kontrast.
Ja, hier sehen wir, was passiert, wenn man dieselbe tiefe Verbundenheit zur Tradition nicht tragisch, sondern fast schon, ja, theatralisch auslebt.
Sorrent ist als Schauplatz für diese Art der Betrachtung auch strategisch brillant gewählt. Christ erklärt das ja selbst, dass diese Stadt so ein Paradoxon ist.
Inwiefern?
Naja, für einen Ort, der so berühmt ist, hat Sorrent eigentlich erschreckend wenig klassische Sensationen zu bieten.
Stimmt eigentlich.
Es gibt dort keinen gigantischen weißen Sandstrand, keine ausufernden archäologischen Ausgrabungen, wie jetzt drüben in Pompeji, keine weltberühmten Thermalquellen. Es ist eigentlich eine ganz normale, etwas eingezwängte süditalienische Stadt.
Ja.
Und weil es eben keine monumentalen Ablenkungen gibt, wird der Alltag der Bewohner selbst zur Hauptattraktion. Diese fehlende große Bühne zwingt den Betrachter förmlich dazu, auf die Mikrobühnen des Alltags zu schauen.
Und was für ein fantastisches Ensemble auf diesen Mikrobühnen steht. Lass uns mal auf unser Bild ganz vom Anfang zurückkommen.
Die Dame im Verkehr.
Genau, das ist Leonora. Sie ist 100 Jahre alt und ihr grauer Damenbart ist ihr Markenzeichen. In unserem Kulturkreis würde man wahrscheinlich sofort mit Pinzette, Wachs oder Lasertherapie gegensteuern. Aus reiner Angst vor gesellschaftlicher Ächtung?
Höchstwahrscheinlich, ja.
Aber in Sorrent passiert genau das Gegenteil. Sie wird Donna Revelata genannt, die enthüllte Frau. Der Bart ist ein Symbol ihres Alters, ihrer Lebenserfahrung und ihrer absoluten Präsenz.
Ein tolles Bild.
Wenn sie blindlings die Hauptverkehrsachse überquert, bremsen die rücksichtslosesten Rollerfahrer ab. Nicht aus Angst vor einem Unfall, sondern aus tiefstem Respekt vor ihrer bloßen Existenz.
Solche Anekdoten zeigen eindrücklich, wie relativ unsere eigenen gesellschaftlichen Normen eigentlich sind. Wir betrachten unsere Schönheitsideale oder unsere Konzepte von Verkehrssicherheit immer als so universell.
Ja, wir denken immer, unser Weg ist der einzig richtige.
Genau. Und Kös hält uns hier den Spiegel vor und zeigt, eine Gemeinschaft kann völlig andere Prioritäten setzen und sie funktioniert trotzdem. Oder vielleicht gerade deshalb.
Noch deutlicher wird das bei Justus.
Ah, der Hund.
Ja. Justus ist ein Straßenhund, so eine Art etwas zotteliger, undefinierbarer Mischling. Bei uns wäre da sofort das Ordnungsamt da. Der Hund käme ins Tierheim und würde auf eine offizielle Adoption warten, weil halt alles geregelt sein muss.
Typisch deutsch eben.
Genau. In Sorrent gehört Justus aber einfach allen und niemandem. Er hat seinen festen Platz vor dem Supermarkt, der Besitzer wirft ihm regelmäßig etwas zu. Er ist so ein stiller, aber voll integrierter Beobachter der Gesellschaft.
Ich fand's auch so rührend, wie Chris beschreibt, dass er selbst in echte Trauer verfiel, als der Hund tagelang verschwunden war.
Ja, total. Und dann diese Erleichterung im ganzen Viertel, als Justus plötzlich wieder da lag und den chaotischen Verkehr beobachtete, als wäre nichts gewesen. Das war richtig spürbar.
Das zeigt so ein Konzept von Gemeinschaftseigentum und kollektiver Verantwortung, das wir im stark individualisierten Norden oft völlig verlernt haben.
Absolut.
Und um genau solche kulturellen Eigenheiten strukturiert aufzubereiten, hat Christ sich ein literarisches Werkzeug ausgedacht, das seine journalistische Vergangenheit auf sehr humorvolle Weise durchscheinen lässt.
Ah, du meinst den KI, den Klugscheißer-Index. Ich habe wirklich Tränen gelacht, als ich das gelesen habe.
Es ist auch wirklich eine großartige Idee.
Christ streut im Roman so Fußnoten ein, die er Sorrentiner Sonnenspitzen nennt. Das sind kleine Exkurse, Fakten und Hintergründe, die die eigentliche Romanhandlung im Grunde null voranbringen.
Richtig. Komplett überflüssig für den Plot.
Aber er bewertet jede dieser Fußnoten auf einer eigens erfundenen Skala. Und die geht bis 46, dem Klugscheißer-Index. Das ist reines destilliertes Partywissen, aber eben präsentiert mit einem dicken Augenzwinkern.
Es ist ein genialer Kunstgriff. Er bedient damit genau diesen Hunger nach Fakten, den der typische Leser eines Reiseführers ja hat. Aber er entlarvt diese Faktenhuberei gleichzeitig als etwas sehr Spielerisches.
Ja, er zeigt uns damit, die Fakten sind zwar interessant, aber die Menschen sind eigentlich viel wichtiger.
Und zwei dieser Fakten mit extrem hohen KI, die muss ich jetzt unbedingt noch teilen. Weil sie unfassbar viel darüber aussagen, wie Italien als Nation funktioniert.
Lass hören.
Die erste Geschichte dreht sich um die Pizza Margherita. Wir haben ja immer dieses romantisierte Bild im Kopf. Ein armer, aber sehr kreativer neapolitanischer Pizzabäcker knetet da den Teig und erfindet dieses Meisterwerk für das Volk. So wird es ja oft erzählt.
Die Realität ist viel berechnender. Im Jahr 1889 war Königin Margherita von Savoyen in Neapel. Der neue italienische Nationalstaat war noch ziemlich jung und wackelig. Die Königin wollte sich volksnah geben und bestellte beim Pizzabäcker Raffaele Esposito gezielt eine Pizza, die die Farben der italienischen Flagge repräsentiert.
Also Basilikum für grün, Mozzarella für weiß, Tomaten für rot.
Ganz genau. Das war ein reiner politischer PR-Stunt von oben herab. Der Bäcker hat sie einfach nur gebacken und später diese royale Verbindung dann brillant vermarktet.
Ein wunderbares Beispiel, wie so ein simples Gericht zur Konstruktion einer nationalen Identität genutzt wird.
Ja, verrückt, oder?
Aber das zweite Beispiel, das du aus dem Buch mitgebracht hast, das geht noch sehr viel tiefer in die italienische Psyche. Da geht es um den Ferragosto.
Den 15. August. Ganz Italien steht da ja still. Die Fabriken schließen und scheinbar die gesamte Nation flieht ans Meer. Ein gigantischer Exodus.
So sieht es zumindest oberflächlich aus.
Genau. Aber Christel beleuchtet die Schattenseite dieses Feiertags. Was passiert eigentlich mit denen, die sich diesen Urlaub finanziell einfach nicht leisten können?
Das ist wirklich bedrückend.
Man schätzt, dass sich an diesem Tag rund 3 Millionen kinderlose Italiener in ihren abgedunkelten Wohnungen verstecken. Bei 40 Grad Außentemperatur ziehen die Rollläden herunter, gehen nicht ans Telefon und parken ihr Auto vielleicht ein paar Straßen weiter, damit es niemand sieht.
Wahnsinn.
Alles nur, um vor den Nachbarn die Illusion aufrechtzuerhalten, man sei verreist. Ich finde das psychologisch unfassbar. Warum nimmt man denn so eine Qual auf sich?
Weil wir hier den absoluten Kern der Bella Figura berühren. Das wird dem Deutschen ja oft fälschlicherweise nur mit gutes Aussehen oder gut gekleidet sein übersetzt.
Ja, das denkt man ja immer.
Ist aber falsch. Bella Figura ist ein viel tiefer greifenderes soziales Konzept. Es bedeutet, das Gesicht zu wahren. Die äußere Form unter allen Umständen aufrechtzuerhalten.
Okay.
In der italienischen Gesellschaft, in der der Staat traditionell oft als sehr chaotisch oder unzuverlässig wahrgenommen wird, da ist das unmittelbare soziale Umfeld, also die Familie, die Nachbarschaft, das Dorf, das einzige wirkliche Sicherheitsnetz.
Das macht Sinn.
Und wenn du in diesem Netz deinen Status verlierst, fällst du ins Bodenlose. Sich den nationalen Strandurlaub nicht leisten zu können, gleicht da einem öffentlichen Eingeständnis des völligen Scheiterns.
Krass. Das heißt, der Druck ist enorm.
Total. Christ zeigt hier, welche extremen psychologischen Anstrengungen unternommen werden, um diesen sozialen Schein zu wahren. Die Fiktion macht diese verborgene Wahrheit hinter den geschlossenen Rollläden überhaupt erst sichtbar.
All diese Puzzleteile, also die Tragik in Kalabrien, die Komik in Sorrent, das verzweifelte Wahren der Form am Ferragosto, all das gipfelt für mich in einem einzigen Wort. Ein Wort, das ein Lebensgefühl beschreibt, das man fast schon automatisch inhaliert, wenn man in Christs Bücher eintaucht.
Welches meinst du?
Wenn ich an Rita Pelloni denke, das ist eine weitere Figur. Sie fährt auf ihrer Vespa durch den völlig irren Verkehr. Sie hat zwei Kinder auf dem Roller balanciert, einen Hund zwischen den Füßen und im Korb liegen eine Palette Eier und das Toilettenpapier.
Ein herrliches Bild.
Ja. Um sie herum schießen Autos aus Seitenstraßen, es wird gehupt und gedrängelt. Wenn ich da fahren würde, ich hätte nach 3 Metern einen Nervenzusammenbruch und würde schreiend auf die Verkehrsregeln pochen.
Wahrscheinlich die meisten von uns.
Aber Rita nicht. Sie fährt völlig intuitiv, defensiv, aggressiv wie so ein Fisch im Schwarm. Ihr inneres Motto lautet, ich stecke nicht im Stau, ich bin der Stau. Sie verschmilzt mit dem Chaos, anstatt dagegen anzukämpfen.
Was du da beschreibst, ist die absolute Essenz der Sprezzatura. Das ist ein Begriff, der im 16. Jahrhundert von Baldassare Castiglione geprägt wurde und sich eigentlich jeder direkten deutschen Übersetzung völlig entzieht.
Ah, Sprezzatura. Ja, wie würde man das denn umschreiben?
Wir könnten es Nonchalance oder Lässigkeit nennen, aber das greift viel zu kurz. Sprezzatura ist die Kunst, eine enorme Anstrengung, ein hohes Maß an Konzentration oder sogar tiefes Leid völlig mühelos, elegant und natürlich aussehen zu lassen.
Oh, wow.
Wenn Rita auf der Vespa also jede Millisekunde den Abstand zu den Autos berechnen muss, es aber aussieht wie ein ganz entspannter Tanz, dann ist das Sprezzatura.
Das passt perfekt.
Und wenn unsere Männer vom Anfang im Meer stehen und debattieren, anstatt olympische Bahnen zu schwimmen, ist das auch Sprezzatura. Sie wissen, dass das Leben chaotisch und oft hart ist, aber sie weigern sich einfach, diesem Chaos die Würde der eigenen Leichtigkeit zu opfern.
Und genau das ist doch die Lektion für jeden, der diese literarische Reise antritt. Wenn du das nächste Mal in Italien bist, wenn der Kellner dir das falsche Essen bringt, während er lauthals singt, oder wenn der Bus einfach nicht kommt, du hast dann die Wahl.
Ganz genau.
Du kannst dich mit deutscher Präzision aufregen, auf den Fahrplan pochen und dir selbst den Tag ruinieren. Oder du erinnerst dich an Leonoras Damenbart, an Justus den Hund, an Ritas Vespa. Du akzeptierst das Unperfekte, lässt die Sprezzatura zu und wirst plötzlich Teil des Kunststücks, anstatt nur davor zu stehen und zu meckern.
Und das ist die wahre Macht der Literatur als Reiseführer. Ein Autor wie Uwe Christ, der mit der unbestechlichen Präzision eines Journalisten beobachtet, aber mit der Freiheit eines Romanziers schreibt, der listet uns eben nicht die Fassaden der Gebäude auf.
Nein, überhaupt nicht.
Er kartografiert die Architektur der Seele der Menschen. Und das ist eine Karte, die niemals veraltet.
Das hast du schön gesagt. Wenn wir all das jetzt zusammennehmen, all diese Schichten, die wir heute aufgedeckt haben, wohin führt uns das ganz am Ende?
Es führt uns zu einem historischen Vergleich, den ich extrem bedenkenswert finde. In den Büchern wird ja auch auf die Tradition der Grand Tour verwiesen.
Ah, diese alten Bildungsreisen.
Genau. Große Denker wie Goethe oder Henrik Ibsen reisten wochenlang in unbequemen Kutschen über die Alpen nach Italien. Die nahmen enorme Strapazen auf sich. Und nicht, um sich am Strand zu bräunen, sondern um sich einer völlig fremden Reizüberflutung auszusetzen.
Ja, die haben sich da richtig reingestürzt.
Sie saßen in Cafés, beobachteten stundenlang die Menschen und ließen die fremde Welt auf sich wirken, um sich intellektuell zu erneuern. Und heute?
Heute fliegen wir für 30 Euro mit dem Billigflieger hin.
Ja, wir jetten in 2 Stunden bequem nach Neapel. Wir sitzen auf denselben Piazzen wie Goethe, aber wir haben pausenlos das Smartphone vor dem Gesicht. Wir filtern die Realität noch bevor wir sie überhaupt erlebt haben.
Ja, erschreckend.
Und das wirft für mich die entscheidende Frage auf, brauchen wir Romane, die tief in den Alltag einer fremden Kultur eintauchen, heute vielleicht mehr denn je, Einfach deshalb, weil wir die Fähigkeit verlernt haben, an einem fremden Ort mal still zu sitzen, das Chaos ungefiltert auszuhalten und das scheinbar Unperfekte als das eigentliche Kunstwerk zu erkennen.
Das ist ein richtig großartiger Gedanke zum Schluss. Sind wir durch diese permanente digitale Erreichbarkeit wirklich zu blind für die reale Welt geworden? Vielleicht ist so ein Roman ja genau das Training, das unsere Augen wieder für diesen zweiten, tieferen Blick öffnet.
Das würde ich mir sehr wünschen.
Wir hoffen jedenfalls, du nimmst eine große Portion dieser italienischen Sprezzatura mit in deinen heutigen Tag, egal wie chaotisch er vielleicht sein mag, und trau dich, wenn du das nächste Mal verreist, nicht nur die klassischen Checklisten abzuarbeiten.
Absolut.
Such dir die Bücher, die zwischen den Zeilen atmen. Mach's gut, bleib aufmerksam und bis zur nächsten tiefen Entdeckungsreise.
Tschüss und vergesst nicht, auch mal hinter die Kulissen der perfekten Urlaubsfotos zu schauen.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!